Herzlich willkommen zu Zwischen Kopf und Kreide. Ich bin es, Coco, und ich wollte einfach nochmal ein paar Worte zur Begrüßung sagen. Ihr könnt euch jetzt freuen auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Dr. Christoph Wiethoff. Und ja, wir freuen uns über Feedback und steigt jetzt direkt ein. Viel Spaß! Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Mehrere. Er nickt nur, ja. Aber was ich meine, ist jetzt systemisches Coaching mit Schülerinnen und Schülern.
Ja, richtig.
Ich habe heute nochmal gesehen, du hast auch über Bewältigungsstrategien bei Prüfungsangst mal geforscht, ne?
Ja, ganz
krass.
Lange her.
Ja, aber fand ich auch nochmal interessant. Ja. Aber egal, nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber jetzt erstmal systemisches Coaching bei Schülerinnen und Schülern. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche typischen Herausforderungen oder Anliegen haben die meisten Schülerinnen und Schüler bei so einem Coaching?
Also zunächst muss man dazu sagen, in der Praxis war ich vor allen Dingen mit einem Projekt unterwegs, das ganz lange Jahre Lerncoaching geheißen hat. Ne? Lerncoaching für Schülerinnen und Schüler, das heißt, da sind Studierende, die wir fortaus weitergebildet haben an der Uni, sind auch wieder für ein Semester an Schulen gegangen und haben da einmal in der Woche Beratung oder eben Coachings angeboten. Das heißt, da war natürlich vom Begriff her schon ganz klar, es geht irgendwie um Lernfragen. Ne? Wie kann ich irgendwie Probleme beheben? Ganz interessant war, wir haben lange Zeit, ich habe gerade das Wort schon gesagt, immer so das propagiert, wenn ihr Probleme habt, kommt zum Lerncoaching, ne? Da wird euch geholfen. Wobei helfen heißt nicht, wir sagen euch, wie es geht, sondern da auch ganz klar eine Art Prozessberatung, Prozesscoaching, wo die Schülerinnen und Schüler dann unterstützt werden, die eigene Lösung zu finden. Und dann sind wir irgendwann dazu übergegangen zu sagen, hey, ihr könnt mit allen Themen zu uns kommen, über die ihr reden wollt. Und plötzlich waren doppelt so viele Leute da, weil es auch immer welche waren, die sagen, wir wollen uns verbessern. Und ne, was können wir denn da noch machen oder so. Genau. Naja, und daran, also was jetzt die Anliegen angeht, ist es natürlich dann in Schule grundsätzlich eingeschränkt, weil wir, wenn wir ein Coaching an Schule machen, immer schon irgendwie die Schule natürlich auch im Mittelpunkt steht. Ne? Deshalb ja also dieser Coaching-Begriff kommt ja auch daher, dass es eigentlich um in Anführungsstrichen berufliche Themen geht, jetzt also übertragen auf die Jugendlichen oder auf die Schülerinnen und Schüler heißt, es sind natürlich schon immer Themen, die die Schule betreffen. Ne? Aber auch wenn man ein Lerncoaching macht, ist es ja nicht immer, wie lerne ich Vokabeln, sondern es kann auch sein, ich schaffe meine Hausaufgaben nicht, keine Ahnung, woran es liegt. Und dann arbeitet man plötzlich an Dingen wie, der oder die Schülerin hat gar keinen Arbeitsplatz zu Hause ne? und so. Genau. Also die meisten Themen waren eben solche, also Themen, bei denen es irgendwie um die Verbesserung, insgesamt Verbesserung der Lernergebnisse geht, aber schon ganz konkret, was kann ich konkret tun, wie kann ich zum Beispiel besser Hausaufgaben machen, wie kann ich besser organisieren, bis hin natürlich auch, was sind ganz konkrete Lerntechniken, die ich benutzen kann, ne? oder. Und der zweite Punkt, aber auch da habe ich ja schon zu geforscht, weil es gibt dieses Übergangscoaching, gab es als Projekt eine Zeit lang, gibt es auch immer noch an einzelnen Schulen. Das heißt, dieser Übergang mit allem, was dranhängt, ne, sind dann Themen. Und beim Übergang wird das ganz deutlich. Ich glaube, das kann man auch auf alle Bereiche beziehen. Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, sind es ganz häufig die Entwicklungsaufgaben, vor denen eben Jugendliche stehen. Ne? Und das ist klar im Jugendalter, wenn die 9., 10. Klasse oder meistens schon früher, wenn denen langsam klar wird, irgendwo muss ich hin nach der 10, ne? Also damals in dem Projekt, in dem ich da wissenschaftlich begleitet habe, waren das eben Hauptschulen, Realschulen. Ne? Heute sind das auch Gesamtschulen, da ist dann nicht immer sofort klar, nach der 10 ist Ende. Aber trotzdem muss ich mich ja irgendwann orientieren, um zu wissen, gehe ich runter von der Schule, mache ich weiter oder. Und da hängen natürlich wahnsinnig viele andere Themen dran. Ne? Wenn ich jetzt, also ich bin jetzt in einem Alter, alle Freundinnen und Freunde von mir haben jetzt Kinder in dem Alter, dass sie langsam die Schule beenden oder jetzt Übergang von der einen Schulform zur anderen Schulform. Und was hört man immer? Überall dasselbe. Erstmal ist wichtig, wo gehen die Freunde hin? Also so ein Thema zum Beispiel. Ja. Ne? Wie ist das mit meiner Peer Group? Löst sich da was auf? Andere Entwicklungsaufgaben, ne? Klar, die ersten Beziehungen, die dann da irgendwie eine Rolle spielen, zumindest ganz vorsichtig schon mal, ne? Oder auch weniger vorsichtig. Genau, also alles das, womit wir das dann tatsächlich, ich sage jetzt mal ganz allgemein, wir so in der Pubertät auch zu tun haben, das sind dann häufig auch Themen, die im Coaching zur Sprache kommen. Und die meines Erachtens auch ein ganz gutes, also die da ganz gut unterkommen, weil wir im Coaching jetzt nicht hergehen und sagen, ah, okay, folgendes Problem, dann jetzt folgende Lösung, sondern weil wir im Coaching den Ansatz haben, wir helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe ist der klassische Satz da, ne? Wir versuchen die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, eine eigene Lösung zu finden. Genau. Ja.
Ihr seid jetzt dann als Externe dort hingegangen in die Schulen. Inwiefern können Lehrkräfte selbst als Coaches fungieren?
Ja, das ist ein wirklich breit diskutiertes Feld, ne? Das, also generell in der Coaching-Literatur findet man viel dazu, ist jetzt gut, einen internen Coach oder einen externen Coach zu haben, ne? Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wenn ich zu sehr im System selber drin hänge, ist das vielleicht ein Problem. Es kann aber auch ein Vorteil sein, ne? Wenn du mich jetzt fragst, inwiefern können die das, würde ich sagen, können die sehr gut. Weil ja einfach, also jetzt mal rein aus der Pragmatik der Situation heraus, dass sich jetzt nicht alle Schulen plötzlich externe Coaches leisten können oder irgendwie eine Kooperation haben, wie wir das jetzt hatten, ne, wo man von der Uni Studierende bekommt, die das, die da irgendwie zumindest ein bisschen was ausprobiert haben und das dann, oder sich da ausgebildet haben und dann das da machen. Das heißt, und da kenne ich auch viele, gibt ja auch viele Lerncoaching beispielsweise, Ausbildung, habe auch schon selber ein paar gemacht. Da gibt es viele Lehrpersonen, die sagen, das ist super, ne? Und das kann ich super, obwohl ich im System bin. Meistens macht man es dann so, dass man zwar interner Coach ist, weil man Lehrperson an der Schule ist, dass man aber sagt, wir haben zumindest ein Team aus 3, 4 KollegInnen, die das machen, damit ich nicht die SchülerInnen coache, die ich selber unterrichte, ne? Oder zumindest eben dann nicht in dem Fach oder zumindest vielleicht kein Klassenlehrer. Aber klar, also wenn du mich fragen würdest, ich bin ohnehin da sehr nah dran zu sagen, die Haltung, die ich im Coaching habe und auch die Techniken und Haltung, die ich im Coaching habe, stehen mir eigentlich auch ganz gut als Lehrperson zu Gesicht, ne? Also ich meine, Haltung ist, habt ihr ja auch schon regelmäßig drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und genau, also diese Haltung erstmal den Schülerinnen und Schülern zu vertrauen, ihre Probleme, jetzt mal ganz allgemein gesagt, ihre Probleme selbstständig zu lösen, aber auch Lernwege selber zu finden, ne? Also nicht zu sagen, passt auf, ihr müsst euch jetzt Karteikarten schreiben, sondern vielleicht gemeinsam mit den Schülern überlegen, jetzt, wir müssen jetzt Vokabeln lernen. Wie habt ihr das bislang schon mal gemacht? Oder probiert mal was aus? Oder wir tauschen uns mal darüber aus, ne? Genau. So, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Nee, das war schon,
Ja.
ja. Thema so Schweigepflicht und so, wie seid ihr dann damit umgegangen, wenn dann mal wirklich ein wirklich extremes Thema aufkommt?
Ja. Also erstmal gilt ja, professionelle Beratung, professionelles Coaching sollte auf jeden Fall und also eine Verschwiegenheitspflicht haben, weil sich das Gegenüber einfach nicht öffnet, wenn es sich denkt, naja, gleich läuft er ins
Zimmer.
Lehrerzimmer und erzählt den Kollegen darüber. Aber natürlich, und das muss man dann auch einfach sehr früh auch schon transparent machen, spätestens dann kann man ja nicht immer. Spätestens dann, wenn sich sowas andeutet, ne, dann deutlich machen. Also es gibt ja ganz klare Regeln, ne? Was muss ich der Schulleitung mitteilen? Wo muss ich vielleicht sogar noch andere Wege gehen? Wobei ich als Lehrperson ja immer erstmal den Weg zur Schulleitung dann suchen muss. Und dann wird darüber gesprochen, ne? Und dann aber auch da ist trotzdem wichtig, dass eben der Weg mit dem, also aus meiner Sicht, trotzdem wichtig, dass dann nicht plötzlich jemand aufspringt, die Schulleitung informiert und dann sofort ein Jugendamt angerufen wird, sondern dass man auch da gemeinsam mit dem Schüler, der Schülerin den Weg geht, ne? Und das, genau. Das haben wir in Schule jetzt, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung da sprechen, ne? Das war nicht häufig der Fall, aber wir hatten ein, zwei Fälle, ne? Das hat sicherlich damit zu tun, an welchen Schulen wir waren. Das wird dann vielleicht an anderen Schulen vielleicht häufiger mal ein Problem sein. Genau. Aber um die Frage nochmal kurz zu versuchen, konkret zu beantworten. Erstmal ist klar, es muss Verschwiegenheit herrschen. Aber wenn dann eben es in eine Richtung geht, wo es um Kindeswohlgefährdung, wo es darum geht, dass jemand verletzt wurde oder so, dass man dann schon klar macht, pass auf. Ich fände es total gut, wenn wir da weiter drüber reden, aber ne, wir müssen ab einer bestimmten Stelle dann auch mal mit deinen Eltern reden oder wir müssen da andere Schritte. Aber wir lassen dich nicht allein damit, sondern ne, wir machen das gemeinsam und dann unterstützen wir dich. So dass die SchülerInnen dann auch frühzeitig auch die Möglichkeit hätten, ja, also einfach selber dafür verantwortlich zu sein, was sie erzählen. Ne? Das ist natürlich eine total nervige Grauzone, ne? Aber ich denke immer, wenn ich Schülerinnen und Schülern ein Umfeld biete, an dem sie offen über ihre Probleme reden können, ist es ja, und ich ihnen verspreche, dass ich nichts erzähle, und sie dann Dinge erzählen, ist es ja immer noch besser, als wenn sie gar nichts erzählen und ich halt eben auch nichts machen kann. Ja, also, genau, also ich würde Ihnen schon immer dieses Gefühl geben, du erzählst natürlich hier nur das, was du erzählen willst. Wäre in allen anderen Zusammenhängen ja auch, ne? natürlich, ich rede jetzt schon wieder, ne, also jetzt, ja klar, jetzt rede ich schon wieder hier aus der Entfernung über die konkreten Probleme an Schulen. Natürlich müssen wir handeln, wenn da schlimme Fälle passieren, ne, die aber in meiner Erfahrung eben im Lerncoaching auch sehr selten dann zur Sprache kommen, ne. Oder andersrum gesagt, die natürlich auch im Gespräch Lehrperson, SchülerInnen genauso zur Sprache kommen können und dann müssen wir auch genauso handeln. Ne? Aber ich würde, für mich ist wirklich wichtig, den Schüler, die Schülerin da sofort einfach mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, pass auf, du, ich glaube, ne, da müssen wir nochmal weiter drüber reden. Ich würde mich freuen, aber dann müssen wir irgendwann nochmal auch mit der Schulleitung drüber reden und gucken, wie wir da weiter vorgehen, weil das so nicht in Ordnung ist, wie dich jemand behandelt hat oder ne, was da vorgefallen ist. Oder. Genau. Ja. Das ist so eine typische Jein-Antwort auf
Ja,
deine, was ist mit
klar, aber
Schweigepflicht, ne? Aber wir sitzen tatsächlich da zwischen den Stühlen, ne? Also ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, so, leg mal los, aber ist natürlich klar, wenn jetzt irgendwas Schwieriges kommt, muss ich das wem erzählen. Wer soll dann da zu deiner Beratung kommen oder zu deinem Coaching kommen, ne? Das heißt, da müssen wir einen guten Mittelweg finden. Und Mittelweg ist nicht gemeint, dass wir Dinge für uns behalten, die wir, ne? Das, also, das ist natürlich klar. Aber genau, also ich höre auf zu reden. Also, dass wir die, wir müssen
Bitte nicht.
mit den Schülerinnen und Schülern da gemeinsam agieren. Das ist mir wichtig.
Systemisches Coaching. Was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zu klientenzentriertem Beratung, Coaching und so? Weil letztendlich fußt das ja alles so mehr oder weniger auf derselben Haltung und hat die gleichen Hintergründe, aber so, was ist das Zentrale dabei?
Also erstmal muss man natürlich grundsätzlich sagen, dass man nicht jetzt grundsätzlich sagen kann, ne, es gibt einmal die klientenzentrierte und einmal die systemische, weil da gibt es auch Riesenunterschiede. Ne? Also beispielsweise systemisches Coaching, wie ich es lehre oder auch mache, ist ein sehr strukturiertes Coaching. Das ist schon mal ein Unterschied zu einer klientenzentrierten Beratung beispielsweise, wenn man die sehr offen macht. Es gibt aber auch systemische Ansätze, die das genauso halten. Ne? Also ich will nur als Disclaimer sozusagen sagen, ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die Schule, nach der ich das mache. So. Und genau, da ist es genauso, wie du sagst. Für mich gibt es eigentlich gar keinen Unterschied, weil für mich eigentlich alles, was ich aus der klientenzentrierten Beratung weiß und kann, mit in die systemische einfließt. Also gerade die zentralen drei Haltungen aus der personenzentrierten oder klientenzentrierten Beratung sind für mich ganz klare Grundlage auch für systemische Beratungsprozesse, ne? Also ich muss authentisch sein, ich muss Wertschätzung zeigen, ich muss empathisch sein, sonst brauche ich, also das ist für mich die Grundlage quasi für systemische Beratung, ne? Wenn ich erzähle, was für mich die Grundlagen systemischer Beratung sind, dann geht es quasi mit diesen drei Haltungen los und dann kommen wir dazu quasi, was jetzt das besonders Systemische ist, dann habe ich noch eben systemische Sichtweise. Und das geht auch wieder stark in die Richtung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, als wir über Unterrichtsstörungen gesprochen haben. Wie agiere ich bei Unterrichtsstörungen? Indem ich versuche, Perspektiven zu verändern. Bei der personenzentrierten Beratung mache ich ja sehr viel, also zumindest bei der ganz genuinen, sehr viel über die Haltung. Ne? Also wir reden und wir reden und wir reden und dadurch, dass ich eine bestimmte Beziehung herstelle, eine Atmosphäre schaffe, in der du sehr offen reagieren kannst, kannst du dich weiterentwickeln und du entwickelst dich dann in Anführungsstrichen irgendwie weiter. Und beim Systemischen ist sehr wichtig aus meiner Sicht, also natürlich jetzt, ne, verkürzt, aber jetzt
Ja, klar.
ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich konkret nach Lösungen suchen, das macht man in der Klientenzentrierung auch nicht zwingend, aber dass wir vorher auch versuchen, Perspektiven, ganz konkret Perspektiven zu ändern. Und dafür nutzen wir systemische Sichtweisen. Also zum Beispiel, es gibt so eine klassische Technik, ist das zirkuläre Fragen. Das hat man nicht in der personenzentrierten Beratung oder im personenzentrierten Coaching, sondern genau, also dass wir bestimmte Techniken haben, die eben, ja, die wir nutzen, um das System, was eben sehr komplex ist, das ist ja jetzt mal ganz vereinfacht gesagt die Grundlage von Systemmodellen oder Systemtheorien. Wir haben viel komplexere Zusammenhänge als einfach nur Ursache-Wirkung. Ne? Das heißt, ne, also der Schüler läuft hinten von links nach rechts in der Klasse. Das hat nicht nur eine Ursache. Ne? Da gibt es tausend Dinge, die dann eine Rolle spielen können und ich nehme es ganz anders wahr als der Schüler und als alle anderen und so weiter. Das heißt, wenn ich mit einer Lehrperson reden würde in einem Coaching, die mir sagt, wie kriege ich den Jungen dazu, dass er nicht von hinten von links nach rechts läuft, da würde ich nicht sagen, naja, ist ganz klar, muss festbinden, ist ja, ne, Ursache-Wirkung, wenn er festgebunden ist, läuft er nicht mehr oder so, sondern dann würde ich versuchen, Ich würde auch, ne, eben gar keine Lösung erstmal vorschlagen, sondern ich würde versuchen, die Sicht auf die Dinge zu verändern. Also ich würde erstmal fragen, was würde mir denn der Junge sagen, warum er von links nach rechts gelaufen ist? Das wäre jetzt so eine klassische zirkuläre Frage, ne? Was denken alle anderen Schüler darüber, dass der Schüler hinten von links nach rechts gelaufen ist? Wenn du daran denkst, der wird plötzlich nicht mehr laufen, wie würdest du damit gehen? Also wir versuchen, Blick auf die Dinge, andere Perspektiven auf die Dinge zu werfen, um dann neue Lösungsmöglichkeiten, Veränderungshandlungsoptionen, wie auch immer man es nennen möchte, zu entwickeln. Und das steht eigentlich für mich im Zentrum von diesem systemischen Arbeiten. Ne? Genau. Also im Grunde immer zwei Schritte, nämlich einmal, wir verändern Perspektiven und dann suchen wir nach Lösungen. Und dieses Suchen nach Perspektiven wird häufig so schnell übersprungen, ne? Und dann sagt man, ja gut, dann suchen wir jetzt nach Lösungen und wir wissen ja eigentlich auch, wie das geht. Nein, das Suchen nach oder das erstmal gucken nach neuen Perspektiven, das bringt in der Regel die neuen Lösungen, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also man macht auch häufig so in systemischen Coachings zum Beispiel so Visualisierungen, also man visualisiert ein System, man malt Karten, wo die einzelnen Personen drauf sind und dann schiebt man die ein bisschen hin und her, wie stehen die zueinander, was denken die übereinander. Also man versucht dann aus der Perspektive des Klienten oder des Coaches auf das System zu gucken und ganz häufig, und da jetzt als Beispiel für diese neue Perspektivität, habe ich es wirklich ganz häufig, dass jemand ins Coaching reinkommt und sagt, Kollege X ist das große Problem, dann visualisieren wir das mal, Kollege X wird irgendwie rumgeschoben und regelmäßig passiert ist, dass Kollege X am Ende gar nicht mehr in dem Bild drin ist, sondern rausgenommen wurde, weil er gar keine Rolle spielt, zumindest für die Frage, für das System, für die Veränderung, plötzlich aber andere Personen dazugekommen sind und dadurch natürlich plötzlich ganz neue Lösungsmöglichkeiten ins Spiel kommen. Ne? Also wenn ich bislang, ich nehme nochmal das platte Beispiel, den Jungen von hinten von links nach rechts ablaufen sehen und denke, wie zum Teufel kriege ich den Jungen dazu, dass er nicht mehr läuft? Ich aber plötzlich merke, naja, der läuft, weil der ein anderer Schüler in der Pause immer die Sachen damit rübernimmt. Dann merke ich plötzlich, der eigentliche Schüler, also ne, das ist ein Symptom, dass er da rumläuft, aber ich muss an vielleicht an ganz anderen Schrauben drehen. Und das ist für mich so das Zentrale, ne? Also in der, ich glaube, in der personenzentrierten, ich bin jetzt um Gottes Willen kein Experte für die personenzentrierte Beratung, ne? Aber Grundlage ist da ja eben schon, dass man darüber, dass das Gegenüber spricht, ne? Sehr viel darüber macht. Und da würde jetzt ein systemischer Berater oder Coach oder Coachin, glaube ich, stärker intervenieren. Nicht im Sinne von, ich sag dir, wie du es zu sehen hast, sondern im Sinne von, ich stelle einfach Fragen, um deine Perspektiven zu verändern.
Diese Fragen stellen ist halt super komplex und
Wobei, ich sage immer zur Entlastung, weil genau, also es gibt, ich habe hier ein Regalbrett alleine voll stehen mit Büchern, mit Fragetechniken und das überfordert natürlich auch sehr schnell, ne? Was sind jetzt die richtigen Fragen, die ich stelle? Und ich sage da immer, es gibt nicht die richtige Frage, weil ich ohnehin nicht weiß, welche der Fragen, die ich jetzt stellen werde, bei dir irgendwas verändert oder was auslöst. Sondern ob eine Frage richtig war, in Anführungsstrichen, wenn wir das Wort überhaupt benutzen wollen, wird eigentlich immer erst im Gespräch deutlich. Ne? Also ich stell dir vielleicht 20 Fragen und die 21., da passiert plötzlich was. Und kein Mensch kann vorher sagen, das wäre die richtige Frage, nutz sie doch sofort. Also spar dir doch die anderen 20. Sondern es ist immer ein Prozess. Ich weiß nicht, welche Perspektive du verändern kannst, willst, sollst, musst, damit du anders aufs, also lösungsorientiert dann aufs Problem guckst. Ne? Deshalb, also ich versuche immer, auch das hatte ich nicht letzte Woche in der Fortbildung, die Frage, um Gottes Willen, wo kriege ich jetzt die richtigen Fragen her? Ne? Jetzt hat er da gerade, was weiß ich, 10 Folien mit ganz vielen verschiedenen Fragetechniken gezeigt. Was ist jetzt die richtige Frage? Das ist meine Antwort immer ganz einfach. Sie benutzen einfach mal Fragen, die Ihnen gut gefallen und fragen wirklich absichtslos. Ne? Also nicht, ich Studierende fragen mich häufig, wie kann ich denn jetzt die Frage stellen, damit der Klient darauf kommt, was ich ja schon
Ah
weiß?
ja, okay.
Ja?
Ja,
Und
krass,
dann sage
okay.
ich, nee, das ist überhaupt nicht unser
Nee.
Job. Also wenn ich denke, irgendetwas zu wissen, dann formuliere ich eine vorsichtige Hypothese und sage, du sag mal,
Ja.
kann es sein, ne, aus meiner Sicht passiert dies und jenes, kann das irgendwie eine Rolle spielen? Formuliere das als Frage, gebe das zurück. Wenn ich Fragen stelle im Coaching, im systemischen Coaching, dann wirklich absichtslos, einfach um mal in verschiedene Ecken des Systems von meinem Gegenüber zu gehen. Ne? Und wenn ich zum Beispiel bei so einer Visualisierung, wir haben, was weiß ich, 5, 6 Karten mit Personen draufstehen, dann sehe ich nicht da drauf und sehe plötzlich, ah klar, ne, als systemischer Coach, da sehe ich sofort, wo das Problem ist. Nee, im Gegenteil, ich habe gar keine Ahnung vom System. Und dadurch kann ich schön dumm Fragen stellen. Ne? Und dann arbeite ich das ab. Warum sind die so nah beieinander? Warum sind die weit auseinander? Ein Beispiel der Visualisierung. Und genauso kann ich aber dann da eben auch viele Fragen stellen. Klar, mit, auch da wieder, ne, mit sehr viel Erfahrung, glaube ich, hört man. Und auch, Aber da sind wir wieder sehr stark bei der klientenzentrierten oder personenzentrierten Beratung. Je stärker ich in Verbindung mit meinem Gegenüber bin, desto schneller merke ich auch, wann tut sich denn da was? Ne? Also ich habe jetzt meine 20 Fragen gestellt, da hat mein Gegenüber immer so drauf geantwortet und plötzlich stelle ich eine Frage, mein Coachee guckt plötzlich an die Decke, starrt dahin und überlegt. Und dann das zu merken und dann erstmal abzuwarten, dann mal zu gucken, was passiert. Ich hatte sogar letztens eine Situation in der Coaching-Situation, da habe ich da habe ich eine Hypothese formuliert, habe also gesagt, also ich nehme gerade wahr, es gibt zwei Aspekte dieser Frage und wir müssen erstmal überlegen, was dieser Aspekt jetzt eigentlich die Frage ausmacht oder dein Problem oder Situation. Und mein Coachee hat sofort gesagt, nein, nein, das ist ganz klar. Hat danach aber wirklich gefühlte halbe Minute vor sich hingestarrt und hat überlegt. Und dann, ne, das ist sozusagen also die Kunst ist nicht die richtige Frage zu stellen, sondern die Kunst ist, an der richtigen Stelle dann abzuwarten. Und dann kam nämlich plötzlich, nee, du hast recht. Ich gucke die ganze Zeit nur in die eine Richtung, ich muss in die andere Richtung gucken. Und da nicht zu schnell dann mit neuen Fragen zu kommen. Ne? Da ist es nämlich eigentlich sogar kontraproduktiv, wenn ich jetzt meinen Katalog mit 40 Fragen hätte, die die richtigen sind, die alle abzuarbeiten, das wäre Quatsch, ne? Genau.
Das heißt, bei so vielen Potenzialen dieses Coachings, wo sind da vielleicht Grenzen?
Grenzen? Ja, überleg mal. Also ich würde natürlich jetzt aus meiner Perspektive, und ich benutze das wirklich, das, was ich da in meiner Ausbildung gelernt habe, benutze ich wirklich täglich, ne? Egal, ob ich jetzt Seminare mache, ob ich Sprechstunde mache, ob ich Tür- und Angelgespräche mache, die wir ja auch alle regelmäßig haben. Ich nutze da vieles von. Ich glaube, also es kann zum Problem werden, wenn man zu sehr an so einer falsch verstandenen Manualtreue hängt. Ne? Also dieses systemische Coaching, wie ich es auch in dem Buch oder wie wir das mit meiner Mitautorin zusammen, wie wir das beschreiben, da gibt es ein Vier-Schritt-Vorgehen. Ne? Also es gibt eine Orientierungsphase, es gibt eine Klärungs-, eine Veränderungs- und eine Abschlussphase. Wenn man da zu sehr drin hängt und eben dann nicht auf diese Momente achtet, sondern das einfach abarbeitet, dann ist das ja das Gegenteil von dem, was Rogers auch gesagt hat. Ne? Also wir dürfen keine Techniken, es ist nicht authentisch, wir müssen authentisch sein, wir können gar keine Techniken benutzen. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, gerade wenn man anfängt, nicht in dieser Manualtreue drin zu hängen, trotzdem aber an dem Manual trotzdem dran zu bleiben. Also das ist, glaube ich, da muss man erstmal reinkommen. Ne? Also das merke ich regelmäßig, dass wenn Studierende oder eben FortbildungsteilnehmerInnen, die das ausprobieren, dann passieren häufig zwei Dinge, nämlich entweder es wird plötzlich ein lockeres Gespräch und wenn ich als Trainer dann dazukomme und mir das angucken will, dann weiß ich plötzlich nicht, wer ist eigentlich Klient und so. Das ist, ne, dann ist es zu locker und zu offen. Und in anderen Situationen macht der Coach es genau richtig, geht genau diese vier Phasen durch und hat gar nicht gemerkt, dass der Coachee zwischendurch verloren hat, in Anführungsstrichen. Ne? Also das darf zum Beispiel nicht passieren. Ja, auch wird häufig gesagt, also gerade in Schule, ne, nochmal bezogen jetzt auf so ein Lerncoaching, ich kann mir nicht immer so viel Zeit nehmen. Ne? Also ich sage immer, hey, Lerncoaching ist super und die SchülerInnen entwickeln ja auch über die einzelne Problemlösung hinaus Kompetenzen dadurch und. Trotzdem kommt das Argument, was ich auch vollkommen einsehe. Ne? Ich kann jetzt hier nicht jedem Schüler jede Woche eine Dreiviertelstunde Zeit schenken, zusätzlich zu allem anderen. Genau, da reagiere ich immer, naja, aber auch kurze Gespräche trotzdem mit einer groben Struktur und mit diesem Wissen, ne? Nochmal eine Frage stellen, anstatt zu schnell sofort mit einer Lösung zu kommen. Hilft dann da trotzdem immer sofort weiter. Ich biete immer sofort Lösungen für die Probleme, die ich formuliere, ist gut, ne? Okay.
Finde ich super.
Ja, also tatsächlich, die Frage nach den Grenzen fällt mir tatsächlich auch schwer. Ich wäre vermutlich nicht so überzeugt davon oder fände es so gut oder ne, kann das so toll vor mir ertragen, wenn
Ja,
ich das
klar.
nicht so gut finden würde. Ne? Aber klar, auch da wieder, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn man sagt, hey, das war jetzt ein Tür- und Angelgespräch, da habe ich jetzt nicht auf eine Viererstruktur oder auch noch nicht mal auf eine Dreierstruktur geachtet. Aber auch da glaube ich, wir haben ja ganz zu Beginn einmal gesprochen, Dinge müssen in die Intuition übergehen. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Also ich mache nur ein Beispiel, hatte ich heute Morgen wieder klassische Situation, ich gebe ein Seminar, mitten im Seminar kommt eine Studentin zu mir und sagt, ich bin gar nicht im Seminar eingetragen, ich, ne, muss hier irgendwie noch rein, die Plätze sind aber voll, was machen wir jetzt? Und da nicht übereilt, irgendeine Lösung vorzugeben, auch nicht zu schroff zu sagen, naja, wenn sie nicht auf der Liste stehen, gehen sie halt. Also da trotzdem kurz mal zu sagen, kurz mal nachzufragen, was genau ist da die Situation, was genau brauchen sie von mir, dann zu entscheiden, mache ich nochmal ein Folgegespräch, weil das wichtig ist, oder schreibe mir nochmal eine E-Mail. Also ich habe auch nicht in meinem Kopf plötzlich in meinem Buch nachgeschlagen, habe überlegt, welche Phasen brauche ich hier gerade. Ne? Aber dadurch, dass ich das so eingeübt habe, ist das so in mir drin, dass ich schon, glaube ich, an vielen Stellen anders agiere, als ich das noch vor, weiß ich nicht, langer Zeit getan habe. Wir sind ja alle jung.
Es ist so,
Ja.
es ist so. Für mich ist eine absolute Grenze, was jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du gesagt hast, aber das ist einfach dieses Coaching, Lerncoaching, systemisch ist ja auch wurscht, aber alles, was das, all das, was damit zu tun hat, überhaupt in die Schule zu tragen, dass überhaupt SchülerInnen die Möglichkeit haben, so etwas in Anspruch zu nehmen. Ich meine, es wird ja immer mehr, es kommt immer mehr und es wird auch immer mehr genutzt und verbreitet sich und so, aber trotzdem ist es meines Erachtens wird es noch viel zu wenig, es ist etabliert. Es müsste eigentlich, müsste an jeder Schule müsste sowas, das, also jeder Schüler, jede Schülerin sollte sowas machen. Was müsste passieren? Was könnten wir tun, um das noch mehr zu verbreiten? Müsste man da an einer Ebene höher ansetzen und irgendwie so oder.
Ja, also in meiner Erfahrung ist das, was immer am besten geholfen hat, eine Schulleitung, die hinter so einem System steht, ne? Also es gibt ja Schulen, die haben es geschafft, zum Beispiel, also an einigen Schulen habe ich Zielvereinbarungsgespräche, die aber nach einem sehr ähnlichen Muster laufen wie das Coaching, habe ich da implementieren geholfen oder zumindest unterstützt irgendwie. Und ja, die haben das hinbekommen, dass sie einmal im Halbjahr einen ganzen Tag oder vielleicht sogar 2 Tage, weiß ich jetzt nicht genau, sind reserviert für diese Zielvereinbarungsgespräche. Das heißt, einmal im Jahr hat jeder Schüler, jede Schülerin die Möglichkeit, oder in dem Fall muss sie wahrscheinlich auch, wobei da niemand zu irgendwas gezwungen wird, aber jeder muss an so einem Gespräch teilnehmen, ne? Und dann wird einmal gesprochen, wie war es letzte halbe Jahr, was nimmst du dir fürs nächste halbe Jahr vor, und wie kann das weitergehen, ne? Also genau, wenn solche Strukturen sind, natürlich wahnsinnig hilfreich, ne? Ich glaube aber auch, dass jeder einzelne von uns da durchaus eine Menge mitbringen kann auch, ne? Also, ja, wenn du jetzt mit deinem Beratungs-Coaching-Hintergrund an einer Schule arbeitest, laufen da ja andere Dinge, als wenn du da nicht bist, oder, ne? Du wärst an einer anderen Schule und würdest es da machen. Also, oder das ist bei uns an der Uni genauso. Dadurch, dass ich mit einer Beratungsausbildung jetzt im Grunde ja, was das angeht, zufällig auf einer bestimmten Stelle sitze, biete ich da Beratungsworkshops an, ne? Wenn ich da nicht sitzen würde, sondern jemand anders, wäre da Beratung vielleicht gar kein Thema. Also, was man da schon durchaus machen könnte, wäre das auch nochmal stärker mit den LehrerInnenbildung mit aufzunehmen. Ne? Da, also das ist, also in der Ordnung, in der ich vor allen Dingen lehre, steht es tatsächlich auch mit drin, an so einer kleinen Stelle. Ne? Also man kann das sozusagen ignorieren, wenn man wollte. Aber das muss man natürlich nicht. Aber Problem da natürlich, wir haben viele solcher Baustellen. Ne? Also was müssen wir noch in die LehrerInnen-Ausbildung mit reinnehmen? Ne? Also die Klassiker sind natürlich gerade Inklusion, Digitalisierung. Ne? Das sind jetzt immer so Querthemen, die wir versuchen mit zu vermitteln. Genau, da dürfte natürlich viel mehr passieren. Ne? Aber klar, also gerade dieses Beratungsthema, ich finde es ja wahnsinnig wichtig. Und ich meine, es steht in eurer Jobbeschreibung auch drin, ne? Ihr müsst beraten, ihr müsst Elternsprechtage machen, das ist alles nichts anderes als Beratungsgespräche führen, oder zumindest ist die Grundlage genau dieselbe. Es sind natürlich andere Gesprächsformate gegebenenfalls, gerade wenn es dann Kritikgespräche werden oder so, aber vom Grund her würde ich sagen, es ist eine sehr ähnliche Vorgehensweise und auch eine sehr ähnliche Haltung, die ich dafür brauche. Ja, aber da sind wir wieder bei Haltung, ne? Wie kriegen wir eine Haltung in Schule? Also wie kriegen wir eine Haltung, die wir jetzt gut finden? Die muss ja nicht jeder gut finden in Schule, weil wenn ich mich mit Menschen über Beratung unterhalte und ich dann sage, na ja, also wenn ich Beratung mache, dann frage ich mal einen Schüler, wie er es denn jetzt machen würde, wenn er mit einem Problem zu mir kommt, und dann sagen ganz viele zu mir, aber wie soll das gehen? Die Schüler wissen doch gar nicht, wie es geht. Ich muss ihnen das doch sagen. Ne? Also da ist ein ganz anderes Menschenbild dahinter. Und wenn ich dieses Menschenbild schon nicht habe, wie soll dann Beratung funktionieren? Ne? Und ganz wichtig, also mir ist immer ganz wichtig, dass ich jetzt nicht sage, das eine ist das richtige und das andere ist das falsche Menschenbild, ne? Sondern dann wäre ich auch falsch in meinem Job, weil ich ja sage, mein Gegenüber weiß es am besten, was für ihn oder für sie selber die Lösung ist. Bringt aber natürlich diese ganzen Probleme mit sich. Ne? Ja, und Dann kommen noch weitere Probleme hinzu. Wir haben natürlich auch bestimmte Jobs. Das heißt, müssen bestimmte, also ihr habt Curricula, ne? Wir auch, das muss rübergebracht werden. Und da hilft natürlich am Ende auch nicht, wir fragen mal die Schülerinnen und Schüler, was sie brauchen, weil bestimmte Dinge müssen wir dann doch machen, ne? Also wir sitzen dann doch wieder in diesem Zwischending wir sollten klar die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot holen, eigene Lösung, eigene Lernwege, was auch immer, entwickeln zu lassen. Aber natürlich haben wir auch Vorgaben, die wir bearbeiten müssen. Und auch das hatten wir heute schon ein paar Mal. Da ist manchmal auch der einfachere Weg zu sagen, pass auf, wir können jetzt eine Stunde lang darüber reden, was du machen würdest. Wir versuchen jetzt mal einfach Karteikarten aus und dann gucken wir nächste Woche, wie es funktioniert hat. Ne? So. Also ja, ich glaube, es braucht eine Menge Überzeugungstäter. Aber ich glaube auch, und das nehme ich tatsächlich auch auf verschiedenen Ebenen wahr, also auch auf Ebene von Bezirksregierung und so. Also wir haben beispielsweise ja jetzt Coaching-Elemente im Referendariat mit drin. Ne? Das ist genau der Systemansatz, den ich auch verfolge. Sehr ähnlicher Ansatz ist auch in der Schulentwicklungsberatung beispielsweise. Also es gibt schon viele Bereiche, wo das sich verbreitet, wo das auch gut angenommen wird, wo auch immer wieder dieser Widerspruch wahrgenommen wird von, naja, wir haben jetzt einen Auftrag. Also zum Beispiel bei Schulentwicklungsberatung, wir haben den Auftrag, eine Schule weiterzuentwickeln, eine Schule dabei zu unterstützen. Wir wollen das mit einem systemischen Blick machen, sprich, wir unterstützen das System, aber natürlich haben wir auch ein bisschen Auftrag von der Bezirksregierung, was passieren soll, ne? Aber diese Spannungsfelder finde ich total gut und wichtig und gut, wenn sie da sind. Und ich finde auch, also jetzt am Beispiel Schulentwicklung ist aber dasselbe wie fürs auch systemische Coaching mit Schülerinnen und Schülern. Es bringt nichts, wenn wir den Schülerinnen und Schülern unsere Ziele überstülpen, ne? So, auch wieder komplett vom Thema abgekommen. Aber genau, also es braucht diese Überzeugungstäter, Täterinnen, jetzt im positivsten Sinne, ne, um Gottes Willen, die sagen, also ich würde jetzt sagen, so wie wir beide, ne, wir gehen in das System, in dem wir arbeiten und wir sagen, hey, ich mache jetzt zumindest mit meinen Schülern mal ein Coaching, wenn die was brauchen. Oder lass uns doch mal ein Beratungsding aufbauen. Und ich glaube, dass es da, und vielleicht, ja, wenn ich jetzt, ich werde mal einen Auftrag, ich formuliere mal einen Appell. Ich habe wirklich an vielen Schulen es mitbekommen, dass zwei, drei gesagt haben, wir finden das spannend, wir machen jetzt von mir aus auch privat finanziert, weil wir es gut finden, eine Coaching-Ausbildung oder irgendeine, ne, das muss ja jetzt keine systemische Coaching-Ausbildung sein, es kann eine Beratungsausbildung sein oder, die das machen und dann sagen, ey, wir zu dritt, wir sind jetzt hier das Beratungsteam. Es ist okay, wenn wir hier Beratung anbieten, ne? Oder wir machen es halt nur für unsere Schülerinnen und Schüler. Aber wir schustern uns die gegenseitig zu, weil dann müssen die nicht zu mir, wenn ich Englischlehrer bin, müssen sie nicht zu mir kommen oder so. Also ich glaube, man kann da auch wirklich mit kleinen Schritten. Also ich glaube nicht, dass man quasi warten muss, okay, wenn jetzt in Schule angekommen ist, das Lerncoaching gut ist, dann machen wir das, sondern ich glaube, man kann mit kleinen Überzeugungsschritten dann eine Menge machen. Hoffnung ist das.
Stichwort, ja, sowieso immer. Stichwort Hoffnung, an was forscht ihr denn gerade so?
Stift, ja, Hoffnung, sehr gut. Ja, also mein Hauptbereich ist ja eben das Praxissemester, darüber sprachen wir ja schon. Und ich habe gemeinsam mit einer Kollegin oder auch dann im weiteren Verlauf mit mehreren KollegInnen noch, und das wird jetzt in sehr vielen Begleitseminaren auch ausprobiert, wir haben ein Verfahren entwickelt, was quasi auf kollegialer Beratung basiert, was aber keine richtige kollegiale Beratung ist, weil wir dazwischen eine Theorie-Praxis-Verzahnung einbauen. Ne? Also eine klassische
Spannend,
kollegiale
okay.
Beratung wäre ja, eine Gruppe setzt sich zusammen, eine sagt, ich habe ein Problem, schildert das Problem, alle zusammen sammeln Lösungen, sie findet Lösungen entschieden und dann hat die Kollegin eine Lösung oder mehrere.
Vielleicht.
Im besten Fall.
Hoffentlich.
Hoffnung
Genau.
ist unser Leitbild. Und jetzt haben, genau, wir haben auf dieser Basis quasi, also wir haben diese Basis genommen, weil natürlich auch da wieder, ne, wir alle aus einer Beratungsecke kommen und das gut fanden und haben gesagt, wir nehmen das und ziehen da aber mittendrin eine Theorieebene rein. Also wir sagen, es schildert jemand eine Situation, die Kolleginnen und Kollegen, in unserem Fall sind das Studierende aus dem Begleitseminar, fragen nach, ne, versuchen auch neue Perspektiven drauf zu bringen. Dann wird aber eine Frage festgelegt, die einen theoretischen Hintergrund auch schon mit impliziert. Ne? Also jetzt beispielsweise, ich nehme mal ein ganz plattes Beispiel, Schüler X ist unmotiviert. Ne? Oder besser dann positiv formuliert, die als Frage formuliert, wie schaffe ich es, dass Schüler X hier an der Gruppenarbeit teilnimmt? Und dann haben wir bestimmte theoretische Hintergründe vorher schon im Seminar ausgearbeitet. Und dann setzt die Gruppe fest, gemeinsam natürlich mit dem Fallerzähler oder der Fallerzählerin, welchen Hintergrund wollen wir uns nehmen? Als Beispiel eine Motivationstheorie. Dann haben wir Materialien, mit denen man sich ganz kurz in das Handbuchartikel nochmal so reinlesen kann. Ne? Das sind so Texte, die man in 5 Minuten lesen kann. Und dann arbeitet die gesamte Gruppe erstmal nur theoriebasiert
Okay.
daran, wie können wir jetzt mit dieser Theorie die praktische Frage beantworten.
Okay.
Also wie können wir Schüler X motivieren, an der Gruppenarbeit teilzunehmen zum Beispiel. Und dann irgendwann, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir wieder zurück auf die Praxisebene, nennen wir das so grob, wo dann dazu noch weiter in einem Brainstorming weitere Lösungen gesammelt werden. Also wo wir dann wieder so ein bisschen mehr bei der kollegialen Beratung sind, wo also die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Lösungen suchen. Und so haben wir, also Sinn der Sache war, dass die Studierenden so eine Win-Win-Situation haben, ne? Also dass sie nicht jetzt nur Theorie da und dann
Ja.
weiß ich, was jetzt DC und Ryan mit ihrer Motivationstheorie machen würden, sondern wir haben zusätzlich dazu noch mehr Dinge, die ich dann in Schule ausprobieren kann. So, lange Vorrede, kurzer Sinn. Da forschen wir gerade dran, wie wird das eingeschätzt, wie kann man das besser noch umsetzen, wie kann das in Begleitseminaren so eingesetzt werden, dass bei den Studierenden da natürlich nochmal, ne, auf einer Metaebene ein Verständnis sowohl für solche Methodiken, also sprich sich auszutauschen, aber auch, wie kann ich jetzt Theorie auf die Praxis beziehen? Weil das ist ja nicht ganz trivial. Ne? Das ist ohnehin nicht trivial. Viele sagen, es geht gar nicht so eins zu eins, sondern wir brauchen irgendeine Vermittlungsposition. Und diese Vermittlungsposition haben wir versucht, mit diesem Format umzusetzen. Genau, und da sind wir an einigen Stellen schon, glaube ich, ganz erfolgreich, weil wirklich viele Studierende am Ende sagen, hey, ich habe jetzt, also motiviert dadurch, dass ich am Ende viele Lösungen habe, bin ich aber dazu gekommen, mit mehreren aus Perspektive jetzt eine Motivationstheorie, eines Classroom-Management-Ansatzes, Kommunikation, wie auch immer, drauf geguckt zu haben und dadurch auch wirklich nochmal neue Perspektiven zu bekommen. Genau, und da forschen wir eine Menge dran, weil wir dieses Verfahren einfach verbessern wollen.
Und stellt ihr das dann gegenüber, also in Anführungsstrichen normale Kollegialverberatung mit eurem Konzept, so und zu schauen, was sind die Unterschiede oder was hat einen Mehrwert?
Nee, haben wir noch nicht so gemacht,
Ja.
weil wir quasi viel mehr erstmal den Blick haben. Also wir wollen gar nicht so genau wissen, wie grenzt es sich ab oder welchen Mehrwert
Ja.
oder es jetzt zur kollegialen Beratung hat.
Ja.
Das war mehr so ein Vehikel, nenne ich es jetzt mal ganz plump, sondern eher die Frage, wie schaffen wir es mit diesem Verfahren, weil wir die Studierenden auch sehr viel selbstständig dann machen lassen damit, ne?
Ja.
Also wie schaffen die wirklich eine Theorie-Praxis-Relationierung?
Ja, okay.
Also was verändert sich dadurch, ne? Verändern sich tatsächlich, also kann man hat man sozusagen beobachtbares Verhalten, was sich sogar später irgendwann verändert? Hat man erstmal nur ein, aha, das war interessant, da mal mit einer Motivationstheorie drauf zu gucken. Also, was verändert sich da? Wie sinnvoll schätzen das die Studierenden ein? Und da sind wir gerade am Anfang, ne? Langfristig dann eben wollen wir auch wirklich gucken, im Zweifel bis hin zu, genau, also wie kann sich das in Handlungen schon umsetzen, ne? Also in Schule passiert da jetzt wirklich etwas, ne? Was muss man an dem Verfahren nochmal verändern? Das ist am Ende, muss man ja auch sagen, erstmal ein didaktisches Modell, sage ich mal, ne? Also das ist im Grunde eine didaktische Methode, die wir in den Seminaren einsetzen, mit ganz verschiedenen Zielsetzungen. Da ist einmal Zielsetzung, die Studierenden dazu zu bringen, sich in ihrer Peer Group über Situationen zu unterhalten. Das aber nicht nur, das würden sie nämlich sonst machen, auf so einer Ebene, ey, ich habe da gestern, ist wer von hinten von links nach rechts gelaufen, was willst du machen und so. Das ist jetzt auch wieder nicht despektierlich gemeint, ne? Das ist gut, wenn die sich so austauschen, aber da jetzt noch diesen Aspekt der Theorie-Praxis-Verzahnung mit reinzubringen und das dadurch auch irgendwie gewinnbringend zu machen, ne? Also dadurch so ein bisschen dieses, ihr müsst jetzt die Theorien darauf anwenden, weil wir das sagen, sondern eher dieses, es ist ein Gruppentool, ihr könnt überlegen, welchen theoretischen Rahmen ihr darauf anwendet. Genau, und so gucken wir und forschen wir da an verschiedenen Ecken und Enden, ne? Also was kommt am Ende dabei raus, aber auch natürlich auch, wie schätzen die Studierenden das jetzt im Rahmen dieses Seminars? Das ist natürlich dann in einem 15 oder naja, im Praxissemester meistens 12 Sitzungen dauerndes Seminar eingebunden. Die müssen natürlich diese Methodik auch erstmal üben,
Ja.
ne? Aber eben auch wieder mit Nebenziel, dass sie eben Austausch-Dinge, also diese Methodiken zum Austausch auch mal ausprobieren. Und viele nehmen auch tatsächlich einfach erstmal mit, ich fand es total gut und das will ich weiter so machen, mich mit meinen Kolleginnen auszutauschen und nicht mich alleine hinzusetzen und zu sagen, ja, blöd, muss ich morgen irgendwie anders
Ja.
probieren, sondern genau, sowas vielleicht mal zu implementieren, ne?
Aber der zeitliche Rahmen, also wenn ich dann so eine kollegiale Fallberatung plus, nenne ich es jetzt mal, durchführe, wie lange brauche ich dafür ungefähr? Weil ich stelle mir das so vor, dass es mehr Zeit natürlich in Anspruch nimmt, weil man sich dann erst nochmal theoretisch auch
Genau,
einarbeiten muss.
ja. Also es gibt ja, ganz verschiedene Formen der kollegialen
Ja,
Beratung, ne?
ja.
Und da gibt es Verfahren, die dauern 1,5 Stunden. Es gibt Verfahren, die dauern, wenn man gut geübt ist, 25 Minuten, 20 Minuten. Ich habe tatsächlich schon Schulen auch erlebt, weil ich auch schon mal kollegiale Beratung an Schulen implementiert habe, die sagen, ey, wir sind da mittlerweile so gut drin, wir können es in der großen Pause, ne? Wenn
Ah,
einer
krass,
sagt, hey,
okay, ja.
ich brauch Hilfe, lass mal eben
Ja.
zusammensetzen. Ich habe schon eine Frage formuliert, los geht's. Genau. In diesem Seminar ist es so genau natürlich, wie du sagst, ne? Wir haben natürlich viel Vorarbeit schon geleistet. Also wir haben in Vorbereitungsseminaren uns schon mit bestimmten theoretischen Konzepten und mit Theorien schon auseinandergesetzt.
Ja.
Das heißt, wir fangen natürlich nicht an, oh, hier bräuchten wir mal eine
Ja, Theorie und
Motivationstheorie, jetzt
ja,
gehen wir
genau.
kurz in die Bibo und treffen uns in 2 Wochen,
Ja.
sondern genau, da ist vieles schon vorbereitet. In unserem Fall ist das zum Teil so, dass die geübten Gruppen am Ende in einer Seminarsitzung, die ja so 1,5 Stunden dauert, 2 Verfahren schaffen. Ne? Also zwei Fälle von 2 Studierenden besprechen. Wenn ich das einführe und wir das in aller Ruhe erstmal einmal durchgehen und dann auch in Texte gucken und dann, klar, also wenn man das auch ausführlich macht, weil das kann ja auch einen Vorteil haben, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, dass man also auch nochmal genau abwägt, welchen theoretischen Hintergrund wollen wir uns nehmen. Dann, also in der Sitzung, in der ich das mit den Studierenden gemeinsam einmal übe, da sind wir in der Regel eine Sitzung lang
Ja.
mit einem Fall dann beschäftigt, ne? Genau.
Ich finde es so total schön, dass ihr das grundsätzlich macht, immer dieses Reflektieren auch und so, weil ich häufig irgendwie den Eindruck habe, dass so dieses, ich habe da ein Problem, und das mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, dann eher sowas hat wie ich bin das Problem oder ich kann es nicht oder ich habe eine Schwäche oder so.
Ja,
Wenn man halt
total.
von klein aus, sage ich jetzt mal, in der Uni schon anfängt, ne, eben das als Stärke zu betrachten, dass man das jetzt gemeinsam reflektiert, das finde ich halt super wichtig und stark, ne? Ja.
Und tatsächlich, und den Aspekt haben wir gerade noch gar nicht angesprochen, dass der Tietze in seinem kollegialen Beratungssystem nennt das Sharing die Methode, ne? Also dieses,
Ja.
ich höre mal, dass es anderen ähnlich geht,
Ja.
ist ja meistens das Entlastendste an der
Ja,
ganzen,
genau.
ne? Also alle haben ja wirklich was von diesen Verfahren. Also alle sitzen im Kreis und tauschen sich aus. Und selbst wenn ich selber keinen Fall einbringe, kann ich auch eine Menge mitnehmen, ne? Also das ist auch ein Schritt, also ein letzter Schritt dann dieses Verfahrens. Wir nennen das TFR, theoriebasierte Fallreflexion, dass man am Schluss nochmal sich auch austauscht darüber, was nehme ich jetzt von deinem Fall mit.
Ja.
Ne? Du hast jetzt von dem Schüler erzählt, der hinten von links nach rechts gelaufen ist. Und wir haben jetzt überlegt, du kannst dies und jenes machen. Ich habe dann nochmal eine ganz neue Perspektive auf eine Situation bei mir in der Klasse gewonnen, ne? Weil auch, genau, also das ist wirklich das wahnsinnig Starke an dieser kollegialen Beratung, dass wir werden eine Gruppe, wir tauschen uns aus, wenn wir das gut können, geht das so, ne? Wir können wirklich
Ja.
relativ schnell Fragen bearbeiten. Im Grunde das Einfachste ist, man macht ein schnelles Brainstorming, ne? Dann haben wir natürlich jetzt die Theorie-Praxis-Verzahnung erstmal raus.
Ja.
Aber das kann ja auch Teil von so einer ganz normalen kollegialen Fallberatungsgruppe sein, ne? Wenn ich sage, wir treffen uns regelmäßig mal, und wenn es zu einem Bier ist, einmal im Monat, und dann gucken wir, hat irgendwer was, über was wir sprechen wollen, über
Ja.
was wir auch strukturiert sprechen wollen, weil das ist ja so der Hauptansatz, ne?
Ja.
Dass wir nicht einfach irgendwie so drüber quatschen, sondern dass wir strukturiert drüber reden. Und das könnte ein Grund, da haben wir auch schon, war ja auch schon die Frage, wie können wir das schaffen, uns irgendwie weiterzubilden, weiterzuentwickeln, dann zu sagen, hey, und einmal in 3, 4 Monaten nehmen wir uns jetzt mal einen besonderen Fall vor und jeder bereitet mal einen Text dazu vor. Und dann versuchen wir, den darauf anzuwenden. Ne? Hoffnung, Wünsche,
Mit.
aber ich glaube schon, dass man mit solchen Verfahren da tatsächlich was machen kann. Ne? Und ich rede jetzt hier wieder so schlau daher, ich kenne es von mir selber. Ne? Also mich selber fortzubilden ist für mich genauso eine Herausforderung, wie das für jeden anderen auch
Ja,
ist.
aber.
Ne? Ich mache es auch genauso viel oder genauso wenig wie viele andere auch. Aber ich kann auch sagen, dass ich immer wieder in so Situationen, wo ich dann in Reflexionsprozesse gehe, und das mache ich regelmäßig, allein schon daher, weil ich für die Koordination von den BIVI-Veranstaltungen bei uns zustständig bin und wir regelmäßig Austauschtreffen mit allen Dozierenden haben, mit den ZFSL-Vertretungen und so. Dieser Austausch, selbst erstmal nur, wenn man nur palabert, in Anführungsstrichen, bringt schon so viel mehr. Und wenn wir dann sagen, wir machen das jetzt einfach mal strukturiert und haben vielleicht am Ende noch ein
Ja.
Ergebnis, sehr gewinnbringend, wie ich finde.
Ja, und da frage ich mich, aber das frage ich mich schon immer, wieso, also wieso ist es nicht für jede Lehrkraft irgendwie, ist es implementiert, dass dafür zeitliche Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden? Dass wir die Zeit dafür bekommen, das zu machen, genauso wie Supervision und so weiter, ne? Also,
Ja, ich meine,
warum nicht?
ja. Also im Grunde hast du gerade schon gesagt, das Geld für Supervision ist nicht da, ne? Es wird nicht in die
Ja.
Hand genommen. Auch da sind wir natürlich auch wieder bei dem Bereich, es müsste ja erstmal ein Bewusstsein dafür herrschen, dass das notwendig ist, erstens, zweitens hilft und so weiter, ne?
Naja, aber das ist also, ist ja auch schon belegt, dass es hilft und es wird ja auch in jeglichen
Es ist vieles belegt, dass es hilft
pädagogischen,
und
ne?
ja, nein, bin ich vollkommen
So.
bei dir. Ja, klar. Ja, aber dann wird ja, also im Grunde ist es ja so, die kollegiale Fallberatung oder kollegiale Beratung oder ist ja nur daraus entstanden, dass kein Geld für
Ja,
Supervision da war. Also hat man
ja.
sich überlegt, wie können wir das mit Bordmitteln, wie man so schön
Ja.
sagt, machen, ne? Was ja erstmal eine gute Lösung ist. Was aber natürlich auch wieder dazu führt, hey, ihr habt dieses Tool, nutzt es doch, ne?
Ja.
So. Und ich meine, das Schöne an, das ist bei mir nicht ganz so, aber auch ähnlich, aber bei euch LehrerInnen ja nochmal ganz extrem. Ihr habt euren Unterricht, den ihr machen müsst. Und alles andere ist ja nicht
Nicht
vorgeschrieben. Also, nee, nee, das hast du jetzt
wichtig.
gesagt. Aber
Naja, ich
nein,
wollte, ja,
es gibt
klar.
keine zeitliche Einheit.
Ja,
Also,
ja,
es
ja.
ist ja nicht,
Ja.
ne, also ob du jetzt einen Unterricht 8 Stunden lang vorbereitest oder ob du ihn 8 Minuten vorbereitest, sagt dir ja niemand. Und
Ja.
es wird auch schlecht, also man wird das ausrechnen können, aber es ist, ich weiß
Ja.
nicht, du kannst wahrscheinlich jetzt nicht sagen, wie viel muss ich eigentlich vorbereiten. Also man müsste das ja alles runterrechnen, ne?
Ja, klar.
So viele Stunden habe ich für Vorbereitung, so viele Stunden habe ich für dies, für
Ja.
jenes. Und genau, da bin ich vollkommen bei dir. Da müsste auch sowas wie Supervision, zumindest kollegiale Beratung und zwischendurch mal Supervision mit rein. Gerade weil, wir hatten das Thema schon, ist ein wahnsinnig krasser Job ist mit wahnsinnig viel sozialen Begegnungen,
Ja.
die einfach bearbeitet werden müssen,
Ja.
ne? Naja, aber auch das wissen wir aus der systemischen Sicht. Systeme verändern sich halt sehr, sehr schwerfällig.
Yep.
Und auch da würde ich aber wieder sagen, nehmt euch ein Buch zur kollegialen Beratung. Das ist wirklich kein Teufelswerk. Und macht das.
Ja, und letztendlich, ne, also dann müsste man eine Lehrkraft vielleicht mal eine Stunde aus dem Unterricht dann befreien oder rausnehmen. Das heißt aber, wir bräuchten ja wieder mehr Lehrkräfte, die sind aber gerade nicht da und so weiter. Das ist ja ein
Ja,
Rattenschwanz, der dahinter hängt. Also verstehe ich alles, alles gut. Aber es
Bin
ist
ich,
halt,
ja,
ne,
ich
es
bin ja
ist,
vollkommen bei dir.
ja.
Ich würde jetzt auch sagen, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Regelkreis, ne? Dadurch, dass wir sagen, wir können das alles nicht, machen wir es auch nicht und dadurch haben wir auch nicht die
Ja, klar,
Vorteile, ne?
ja.
Aber auch da wieder will ich jetzt nicht hier der Klugscheißer vom Dienst sein, weil ich natürlich auch weiß, dass das nicht so funktioniert, ne? Auch ich mache nicht regelmäßig kollegiale Beratung, obwohl es sicherlich gut wäre, und so. Ich mache das vermutlich ein bisschen mehr, weil wir aber auch vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten haben, dann sowas zu tun, ne?
Ja.
Und ich es ja eben vom Job tatsächlich auch noch alles mit einbauen kann. Und das gehört, also es gehört bei mir sozusagen mit zur
Da bestimmt, ja.
Jobbeschreibung. Ja, aber trotzdem auch, also es zu machen und dann zu merken, es bringt mich wirklich nach vorne, ne? Und ich kann das ja gestalten, wie ich will. Also es gibt ja ganz viele Gruppen, die sagen, hey, ich kenne jemanden von der Nachbarschule 2 Kilometer weiter, der kennt noch jemanden von der Nachbarschule 10 Kilometer weiter. Wir treffen uns über die Schulen hinaus, damit wir
Ja.
nicht wieder im eigenen System irgendwie
Ja,
hocken,
genau.
sondern dass wir uns auch mal auslassen können über Dinge, die in der Schule nicht so gut laufen und uns eben, also jetzt gar nicht im Sinne von lästern, sondern im Sinne von, ich muss das mal loswerden und ich muss mal Lösungen erarbeiten, ohne dass da sofort der Kollege daneben sitzt, dem ich vielleicht auf die Füße trete,
Ja.
wenn ich irgendwas erzähle, ne? Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Packen wir es an.
Es ist gut.
Jetzt kannst du ja rausschneiden.
Nee, nein, auf gar keinen Fall, das bleibt schön drin. Packen wir es an. Ja, ich habe das ja auch kennengelernt durch mein Studium da, Beratung und Coaching und so. Und für mich war das so cool, weil da aus verschiedenen Berufsgruppen ja auch dann in der Fallberatung wir zusammengekommen sind. Und da nochmal, ne, Stichwort weißes Blatt so, das ist dann verschiedene Perspektiven. Und da finde ich es nochmal ganz schön, dass du auch sagst, aus verschiedenen Schulen vielleicht, aus dem Landkreis oder so, das ist ja eine gute Idee. Ja. Ich habe natürlich noch 1000 Fragen. Das ist auch schon spät. Prüfungsangst. Kannst du da noch vielleicht drei Tipps geben, die helfen?
Also du weißt ja, wie ich es mit Tipps halte, ne?
Ich weiß,
Ja,
ja.
aber ich versuche trotzdem mal was, weil es nämlich tatsächlich auch mit Tipps zu tun hat. Also was ich gemacht habe, das war meine Diplomarbeit, ne? Das
Ja.
ist roundabout 80 Jahre her. Da habe ich Interviews mit Studierenden geführt, die nach eigener Aussage prüfungsängstlich,
Ja,
ne? Also jetzt, wir
ja.
sprechen jetzt nicht von irgendwelchen krassen Fällen, aber zumindest eine gesunde Anspannung empfinden, wenn sie geprüft werden. Und habe geguckt, was sind deren Strategien, also was hilft, was wird von denen hilfreich wahrgenommen und was nicht. Und was für mich da das spannendste Ding war, ist, dass es in der Regel nicht hilft. Ach, ist doch nicht so schlimm. Du
Ja.
schaffst es doch.
Ja.
Du hast doch gelernt. Und da sitzen noch nur freundliche Leute auf der anderen Seite. Also all diese gut gemeinten Tipps, die ich übrigens jetzt auch alle meiner Tochter sage, ne? Aber gut, anderes Thema. Also, ne, Wissens- und Haltungs- und Können-Ebene. Also ich weiß, dass es nichts bringt, aber mir rutscht es
Aber
zwischendurch auch raus. Nein, aber tatsächlich, also ich versuche mich da auch zu bessern und versuche zum Beispiel tatsächlich eben nicht zu sagen, ja, du hast morgen eine Arbeit, was soll passieren? Ne? Es passiert eh nichts und es ist nicht so wild und selbst wenn du irgendwie da Fehler machst, ist alles nicht. Also ich versuche nicht zu sagen, hey, du schaffst das schon, gar kein Problem, stell dich nicht so an im schlimmsten Fall noch,
ja.
sondern versuche mich daneben zu setzen und zu sagen, hey, kann ich verstehen.
Ja, das ist genauso wie wenn man jetzt irgendwie hinfällt und hat eine Wunde und dann sagst du, ja, tut aber doch gar nicht weh, es wird
Genau,
schon, ist
ganz
doch gar nicht
genau,
so schlimm.
ja.
Ja,
Nein, es ist
aber ja,
wahnsinnig schlimm in dem
genau,
Moment,
ja.
ja. Genau. Und das Interessante ist ja das, was eigentlich alle wissen, ne? Also aus
Ja,
eigener Erfahrung auch
ja.
und trotzdem aber vermutlich immer wieder in diese Sachen verfallen, ne? Naja, und sonst, also viele Dinge, die wir jetzt eben tatsächlich auch aus dem Beratungskontext wissen. Also, dass tatsächlich soziale Unterstützung ein total wichtiger Aspekt ist, ne? Gar nicht im Sinne von, ich muss neben dir sitzen und dir beim Lernen helfen, sondern eher im Sinne von, ey, ich bin für dich da. Ja, so.
Allerletzte Frage, nee, die vorletzte Frage. Inwiefern merkt ihr, dass Lehrermangel ist und Studierende vielleicht nicht mehr Lehramt studieren wollen?
Naja, die Zahlen gehen leicht zurück, das ist aber grundsätzlich, ne, also das ist jetzt nicht nur im Lehramt so, aber im Lehramt merken wir das auch gerade, dass die Zahlen etwas zurückgehen. Naja, also so richtig jetzt an der eigenen Haut in Anführungsstrichen merken, tue ich es jetzt gar nicht so, sondern auch tatsächlich eher wieder aus den Gesprächen mit Studierenden, ne? Also genau im Grunde das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass die merken, die auf der anderen Seite hat es wenig Zeit, ne? Bis hin zu solchen Dingen wie, ich musste jetzt doch Vertretungsunterricht machen, weil schlichtweg keiner da war, ne? Oder meine Lieblingssituation aus den letzten Semestern war, dass ein Praxissemesterstudent zu mir kam, also zweites Mastersemester, und mir erzählte, dass er jetzt einen Mentor bekommen hätte. Das wäre ein Bachelorstudent im vierten Semester.
Nein.
Also es gibt ja jetzt im Moment, also der Trend geht ja dahin, dass
Ja.
viele Studierende schon als
Ja.
Aushilfslehrer und Lehrerinnen arbeiten, was ich gar nicht grundsätzlich verteufeln will, aber das natürlich zu einer sehr skurrilen Situation führt,
Ja,
ne? Wenn
klar.
also jetzt, also im Grunde ist ja oft dann die Situation, jemand war schon sehr lange Vertretungslehrperson, kommt dann in Praxissemester, darf plötzlich nichts mehr selbstständig, was er vorher schon
Ja,
2 Jahre
das ja.
getan hat,
Ja.
dann kriegt er noch einen Mentor vorgesetzt, der aus dem Bachelor gerade ist. Aber genau, also das ist erstmal eine lustige, skurrile Situation, fand ich lustig und erzählenswert. Aber daran merkt man natürlich, da fehlt offensichtlich Personal, was da jetzt hauptamtlich für ein bestimmtes Fach zuständig ist, weil das ist ja unser Hauptproblem,
Ja.
ne? Also Schulen geben an, wir können in den und den Fächern ausbilden, dann fällt eine Lehrperson aus. Es gibt niemand anders. Es gibt tatsächlich, was weiß ich, in einem kleinen Fach nur die eine Lehrperson, die nun mal eben, ja, ich weiß nicht, wie man es offiziell nennt, also Aushilfslehrer ist, ne? Eine Person, die gerade Lehramt studiert, vielleicht sogar im Bachelor eben gerade noch ist, kurz vorm Master. Und an diesen Dingen merken wir das natürlich, ne?
Ja,
Und das
klar.
macht uns natürlich auch, das ist eine ganz spannende Situation gerade. Also daran merken wir es wirklich, weil es uns teilweise den Job dann natürlich schwer macht, weil ja noch mehr dieser Eindruck entsteht. Wir sprachen eingangs schon drüber. Ich kann doch jetzt unterrichten. Also warum soll ich den Master jetzt noch zu Ende studieren? Ne?
Ja.
Warum soll ich jetzt nochmal zurück eine Masterarbeit schreiben? Warum vielleicht überhaupt Master, wenn ich doch im Bachelor jetzt ganz, ganz erfolgreich bin? Ne? Und das könnte natürlich, also das führt jetzt sehr weit, aber das könnte natürlich, und dafür gibt es auch genug Empirie, auch zu einer Deprofessionalisierung führen. Ne? Wenn wir quasi nur noch in Anführungsstrichen so eine Art Meisterlehre haben, ne, wo Menschen anderen zugucken oder eben, ja, im Grunde ist es ja so, wenn so ein Studierender, was weiß ich, fünfte, sechste Semester Bachelor irgendwo eingestellt wird und dort dann eben hauptverantwortlicher ein Fach unterrichtet. Ja, viel weiter muss ich den Satz eigentlich gar nicht führen, ne?
Ja.
Und damit will ich gar nicht sagen, dass die das falsch oder
Ja,
schlecht oder so
ja,
machen, aber wir
ja,
müssen
aber.
trotzdem aufpassen, dass wir da noch weiter professionalisieren. Finde ich, ne? Und
Ja.
dass nicht dieser Eindruck entsteht und das verstärkt sich dann natürlich vielleicht gegenseitig, wenn dann der Eindruck entsteht, ich könnte das ja eigentlich schon sogar. Und wenn dann noch die Praxissemester Studierenden so einen Mentor bekommen, das ist jetzt wirklich ein Einzelfall gewesen, ne? Und nur aus der Not heraus und die ich ja auch gut verstehe. Aber genau, zu deiner Frage, das ist so der Punkt, an dem ich den Lehrermangel vor allen Dingen merke. Abgesehen, dass ich ihn privat merke, weil klar, meine Tochter zur Schule geht, die ist in der 9. Klasse und auch dort zum Teil Fächer gar nicht unterrichtet werden gerade. Ne? Sondern, also das, was ich in meiner Schulzeit so als ich wähle mal nach Fächern, ist jetzt hier im Moment eher so, man wählt das, wofür wir Lehrer haben, ne? Oder Lehrerinnen, genau. Ja.
Eine letzte Frage. Was war dein schönster beruflicher Moment?
Das ist jetzt aber nicht so einfach zu beantworten, ne?
Ja, das
Ja,
stimmt,
also
aber
ich kann das, glaube ich, gar nicht so genau sagen, sondern ich würde es auf eine Art von Erlebnis, das ich immer mal wieder habe, reduzieren. Und zwar, ich habe ja vorhin schon angesprochen, man muss in der Beratung abwarten, wenn so besondere Momente passieren, wo man merkt, beim Gegenüber passiert irgendetwas. Und da muss man dann mit arbeiten. Und ich glaube, meine ganz besonderen beruflichen Momente, und das passiert, wenn es gut läuft, mehrmals im Jahr, wenn es schlecht läuft, einmal nur. Nein, natürlich sehr häufig passiert das,
Klar.
dass ich in Situationen bin, und das kann sein im Einzelgespräch, das kann im Kleingruppenberatungsgespräch sein, das kann aber auch in einer Seminarsitzung oder in einem Hörsaal mit 80, 100, 300 Leuten passieren, dass man merkt, man spricht über etwas, man tauscht sich aus, man versucht neue Perspektiven zu öffnen. Und immer wenn ich da merke, da ist gerade einer oder vielleicht auch mehrere, also oft ist es, das passiert nicht allzu oft, aber wenn man in so einem Seminar vor 40 Leuten steht und man plötzlich merkt, es ist gerade mucksmäuschenstill, weil irgendetwas sehr Spannendes, sehr, sehr, ja, perspektiverweiterndes und so angesprochen wurde. Und da man merkt, und es geht tatsächlich so weit, dass ich manchmal in solchen Momenten Gänsehaut kriege, weil ich merke, irgendwas passiert hier gerade. Das sind für mich die tollsten Momente. Also, wo ich merke, ich stehe da jetzt und ich meine, man müsste das dann evaluieren, das mache ich auch meistens, aber ich kann dann, also es ist ja nur aus meiner Perspektive,
Ja,
ne? Aber
klar,
ich habe
ja.
zumindest dann dieses Gefühl, irgendwas ist hier gerade passiert. Oder ja, oder Studierende sagen dann eben auch, ne, dass was weiß ich, meine Unterstützung bei einer Abschlussarbeit zum Beispiel hilfreich war oder so. Also dieses, ich habe das Gefühl, dass ich da tatsächlich eine Perspektive erweitert habe. Das sind für mich die tollsten Momente in meinem Job, ne? Und das kann im Einzelgespräch, wie gesagt, genauso passieren wie in einem Hörsaal
Ja.
mit was weiß ich, 300 Leuten, 400 Leuten. Ja. Ich glaube, ansonsten so ein Einzelmoment. Nö. Ich hatte eine Situation, die war sehr besonders, weil nämlich die, aber das ist jetzt nicht nur beruflich, weil quasi meine Diss, also die Abgabe der Diss, sich genau überschnitten hat mit der Geburt meiner Tochter.
Krass.
Und da kam sehr viel zusammen.
Ja.
Und das war eine sehr herausfordernde Zeit, aber natürlich irgendwie auch eine sehr spannende Zeit, weil es für mich sehr mit einem Haltungswechsel auch einherging, nämlich sehr stark mit, also erstmal, der Job ist nicht alles, ne, sondern es gibt viele andere
Klar.
Dinge, die auch wichtiger sind. Und genau, also da war, das war ein krasser Moment. Und ich erinnere mich noch genau an die Situation, als dann die, also hatte die Diss abgegeben, dann kam meine Tochter zur Welt und dann war die Disputation, die man ja noch machen musste, und die
Ja.
Prüfung. Und ich weiß noch, dass ich nach der Disputation so aus vollstem Herzen gesagt habe, ja, also ich hätte jetzt gemerkt, dass der Unterschied zwischen der Diss und dem Kind eigentlich nur ist, dass bei dem Kind die richtige Arbeit nach der Veröffentlichung erst losgeht. Und das war aber tatsächlich, um zu deiner eigentlichen Frage wieder zurückzukommen, das war tatsächlich so ein krasser Shift, ne, dass ich gemerkt habe, und da für mich auch nochmal Haltung sehr, sehr viel wichtiger geworden ist und natürlich, also diese Momente auch total wichtig sind. Und da merkt man, dass Erfahrung eben auch was ganz Wichtiges ist und nicht nur, ne, was ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe, wir müssen hier Theorien, 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 sondern ja auch Lebenserfahrung und zum Beispiel auch, ja, ich kriege manchmal mit, dass mit Studierenden komisch umgegangen werden, mit Studierenden komisch umgegangen wird, die ja vielleicht gerade persönliche Probleme haben und das überhaupt nicht ernst genommen wird. Ne?
Ja.
Und dann kommen bei mir schnell wieder diese Momente ins Spiel, wo ich sage, jetzt gucken wir mal, dass wir gemeinsam eine Lösung finden, anstatt dass ich ihnen jetzt sage, das geht jetzt so nicht oder so. Ne? So, jetzt bin ich aber von deiner letzten Frage nochmal schön abgekommen. Also,
Aber ja,
ja,
war schön.
lange Rede, kurzer Sinn, wie immer bei mir.
Gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst? Vieles wahrscheinlich. Nein, liegt dir noch irgendwas
Nee,
auf dem Herzen thematisch?
also viel gelernt, was du von meiner Kompetenz, also
Ja,
wie du das so
genau.
einschätzt. Und da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, bevor ich neue Fragen formulieren kann. Nee, geht.
Gibt's beim nächsten Familienessen Kalkkuchen für mich,
Genau,
ja?
ja, wir werden sehen, ne?
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke, hat Spaß gemacht,
Ja.
überraschenderweise.
Weil ich du mich auch. Naja.
Es eskaliert das jetzt am Schluss nochmal so.
Ja, es
Ja.
ist so. Ja, es war auch gar nicht lang gewesen jetzt. Eine
Nee, war
Stunde,
kurz, ne?
48 Minuten.
Läuft.
Gut.
Herzlichen Dank.
Ja, dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.